Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Leute, Dienstagabend, 23 Uhr, Dreierkette VWH, wir schieben eine Nachtschicht, wir sind für euch im Dienst. Ihr müsst nicht verzichten auf euren Lieblings- und Vertrauenspodcast, Fußballpodcast des Vertrauens. Diesmal, ich krieg die geraden Sätze jetzt schon nicht mehr zusammen. Wir schieben hier nochmal eine Nachtschicht für euch und das mache ich mit mal zwei ganz besonderen Personen, wie jede Woche. Und diese Woche möchte ich den Mann begrüßen, der auch am Freitagabend um 2.30 Uhr in der Nacht noch Spiegel Plus Artikel über Jens Lehmann verschickt. Ich begrüße in Konstanz Noah Brian.
Hi zusammen, servus. Ja geil, das ist, da muss ich jetzt tatsächlich schmunzeln. Geile Geschichte auch dahinter, warum ich das gemacht habe.
Ich möchte kurz hören, wie kam es dazu, dass ich um 2.30 Uhr nachts im Bett lieg, gerade nach Hause gekommen bin, leicht einsitzen und dann einen Spiegel Plus Artikel über Jens Lehmann bekommen.
Da flattert der Spiegel Plus Artikel ein. Ihr habt euch vielleicht mittlerweile daran gewöhnt, dass immer wieder so alle zwei, drei Wochen so ein Spiegel Plus Artikel reinkommt. Tatsächlich ist es ja immer ein Geschenkartikel, den ich euch schicke. Das heißt, ihr könnt den immer auch lesen. Das ist echt eine ganz coole Funktion von Spiegel Plus. Es ist keine bezahlte Werbung, leider.
Ehren Noah.
Und zwar war es so, ich schaue gerade, wann habe ich das denn geschickt? Ah, ja. Samstag. Ich war irgendwie unterwegs und am Handy und habe irgendwie diesen Artikel halt. Ich hatte den davor, glaube ich, einem anderen Kumpel geschickt und wollte den auch noch teilen.
Ist okay, wir sind deine Kumpels zweiter Liga.
Der Link war, glaube ich, noch möglich, weißt du, offen. Und der Typ, ich weiß, was hat der alles getan? Also,
das ist einfach so geil. Wäre eine eigene Folge wert. Wollen wir gerade, wenn er schon dazwischen funkt, so wollen wir den Dicken in der Leitung auch noch mit reinholen?
Ja, herzlich willkommen, Hannes Zähne.
Eben genau, das Problemkind aus dem Problembezirk. Willkommen aus Neukölln. Johannes, ich grüße dich.
Ja, Jungs, was geht? Ich feiere eine kleine Premiere. Es ist heute die erste Aufnahme bei mir in Neukölln mit meinem eigenen Internet.
Fuck you, hast du jetzt endlich WLAN?
Ich habe endlich WLAN und ich habe gleich alle Geräte, die ich besitze, ans WLAN angeschlossen und es zischt, also es knirscht, so gut ist die Leitung. Ich höre es, wie das Internet hier im Raum sich verbreitet. Aber ja, ich hab endlich Internet, was ganz cool ist. Ich muss jetzt montags nicht mehr ins Bonzenviertel Charlottenburg-Schöneberg fahren, sondern kann entspannt nach der Arbeit hier in Neukölln aufnehmen.
Ja, mein lieber Hannes, Charlottenburg-Schöneberg, das kann sich halt nur die obersten 10% leisten. Liebe Leute, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viele Worte. Es ist so viel zu besprechen, es passiert so sau viel und vor allem voran bin ich auch einfach wirklich müde. Ich kann euch nicht sagen, von was ich müde bin, aber ich bin müde. Deshalb würde ich sagen, Brian, spiel das Ding ab, fahret los und wir starten rein in den Fußball. Also diese Woche hatte ich mir zwischenzeitlich wirklich mal kurz gewünscht, dass wir so eine eigene kleine Redaktion hätten. Sollen wir nicht mal einen Praktikanten einstellen? So ein 40-Stunden-Prakti, der dann so 300 Euro im Monat bekommt? Jeder von uns zahlt einen Huni und der recherchiert einfach. Und Alter, jeder von uns bekommt so einen One-Pager für jede Folge.
Ich wollte gerade sagen, Gönjamin, wir können einfach sagen, Pflichtpraktikum wird nicht bezahlt und dann let's go.
Also ganz ehrlich, wer sich bewerben will, Bewerbungsfrist ist bis, sagen wir mal, Mitte März oder so.
Ja, nee, ich würde das schon früher in Angriff nehmen, dass wir zur Rückrunde direkt einen neuen Prakti haben. So ja, bis Ende des Jahres Bewerbungsfrist. Dann würde ich sagen, machen wir so Anfang des Jahres kleine Interviews.
Ausschreiben.
Assessment Center.
Boah, wäre stark. so ein kleines Quiz wäre geil dann.
Und dann starten wir durch mit einem neuen Prakti, der dann uns One-Pager erstellen darf. Das wäre echt der Wahnsinn, oder? So ein kleines Factsheet, das wäre richtig gut gewesen für die Folge.
Vor allem uns wird mal auffallen, was wir alles nicht wissen.
Ja, eben. Deshalb gut. Also wir haben leider immer noch keinen Praktikanten, deshalb sagt Hannes völlig zu Recht. Wir verwöhnen euch immer noch mit unserem fußballerischen Halbwissen und prügeln unsere Meinung um die Ohren. Und wir starten direkt mal in der Zeitachse. Letzte Woche Dienstag, genau vor einer Woche, war nämlich DFB-Pokal und da war eine kleine Überraschung dabei. Hannes, wie erging es dir denn so?
Mir? Wieso soll es mir gehen? Meine Mannschaft spielt nicht mehr mit.
Deshalb sage ich ja. Ach so, stimmt. Das ist gut. Ja, Mensch, jetzt hatte ich gerade, ich habe es ganz verwirrt, jetzt habe ich gerade die Bayern-Niederlage gegen Frankfurt mit der Saarbrücken-Niederlage. Jetzt habe ich es gerade verwechselt. Wunderbar.
Ja, wie es mir ging, wie vielen Fans von Zweitbundesligamannschaften Samstag um 18.30 Uhr. Ich hatte einen schönen Abend. Keine Ahnung, aber meine Mannschaft war nicht im Game.
Also gut, willst du mir meinen Fauxpas Entschuldigung trotzdem erzählen, was du davon hältst, dass Saarbrücken sich jetzt neben nach Bayern auch noch gegen Frankfurt durchsetzen konnte?
Ja, mich freut es sehr. Vor allem, weil Saarbrücken kurz davor ist, ihr bestes Ergebnis, ich glaube aus 2020, einzuholen. Da standen sie nämlich auch überraschenderweise, glaube ich, im Halbfinale. Deswegen freut es mich sehr. Ich weiß, ich hab's, als kleines Kind habe ich mir immer gedacht, wenn irgendjemand gegen Deutschland in einem internationalen Wettbewerb gewinnt, dann wünsche ich mir, dass die Mannschaft auch das Turnier gewinnt, weil dann ist Deutschland gegen die beste Mannschaft rausgeflogen. Und ich verfolge gerade ein bisschen so diese Weisheit wieder, so wenn Bayern schon gegen Saarbrücken rausgeflogen ist, dann wünsche ich mir auch, dass die das Ding holen, weil dann hat Bayern gegen den DFB-Pokalmeister verloren. Das wäre schon mal ganz nice.
Aber können wir jetzt trotzdem nochmal darüber reden? Also klar erwarte ich jetzt keine fußballerische Analyse von keinem von uns, von der Saarbrücker Mannschaft, weil wir kennen wahrscheinlich keinen einzigen von den Spielern. Aber wie kann es denn sein, dass jetzt wirklich schon zwei Bundesligisten da gestrauchelt sind? Und es ist jetzt auch nicht irgendwer gewesen. Also wie kann es denn sein, dass es nicht nur ein One-Hit-Wonder gegen Bayern war, sondern dass sie das Gleiche einfach gegen Frankfurt nochmal machen? Und zwar richtig abgezockt.
Jetzt kommt wieder so eine leere Phrase von mir, aber das sind so diese Wunder, die es pro Saison halt einmal gibt. Ich meine, das kannst du sehen, 2010 mit Fulham in der Europa League. Das siehst du mit Duisburg, als die gegen Schalke plötzlich im DFB-Pokalfinale standen. Also bei Turnieren, wo es um ein Spiel, maximal zwei Spiele mit Hin- und Rückspiel geht, ist es nun mal möglich, also diese Konstanz über 34 Spieltage abzuliefern, das schaffen dann wirklich nur Mannschaften, die ganze Saison lang überragend spielen oder gut spielen. Aber bei Saarbrücken kann es ja sein, dass die einfach dieses von diesem Gefühl getragen werden, so hey, wir müssen einfach nur 90 Minuten beziehungsweise 120 Minuten auf die Zähne beißen, dann kommen wir einfach weiter. Und das ist schon anders. Deswegen, ich glaube, das ist darauf zurückzuschreiben, dass du halt dieses Turnier hast, was wirklich nur auf Spiele pro 120 Minuten maximal beschränkt ist und deswegen geht's weiter. Aber wieso? Wieso jetzt zwei Bundesligisten beziehungsweise zwei Mannschaften, die in den letzten 5 Jahren Champions League und Europapokal geholt haben, da gescheitert sind, das kann ich dir nicht erklären, Walle.
Wahrscheinlich, also ich sag's jetzt ehrlich, wie immer halt, ne? Hinten reinstellen und vorne die Dinger machen.
Ja, also am Ende, ja, Fußball ist ein einfaches Spiel. Leute spielen gegeneinander und der meisten Tore schießt, kommt halt weiter.
Alter, Hannes, können wir ein persönliches Phrasenschwein nur für Hannes aufstellen? Ja, hast du dir halt einfach vorgenommen, einmal mit Hülsen, mit Worthülsen, mit Fußballphrasen um dich zu werfen, ne?
Ist wie meine Bachelorarbeit.
Ja, aber ich sage mal ehrlich, ist doch geil, also wirklich.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das sind doch genau die Überraschungen, die wir uns hoffen vom DFB-Pokal, ja, oder? Das ist eigentlich genau das, was wir uns von dem Wettbewerb wünschen.
Und egal, welche Mannschaft jetzt gewinnt, das letzte Mal, dass eine dieser Mannschaften gewonnen hat, war 1996 Gladbach. Oder Hannover. Hannover übrigens schon mal. Ja, oh, das war meine Frage. Fuck, jetzt fällt es mir wieder ein. Welcher Zweitligist hat schon mal den DFB-Pokal gewonnen? Hannover 96, 94.
Ja, kann ich euch direkt fragen, welche Amateurmannschaft stand denn sogar mal im DFB-Pokalfinale?
Ja.
Freiburg 2.
Nee, warte. Fuck. 1860?
Die Hertha-Amateure haben mal ein Finale bestritten, aber jetzt nagel ich mich nicht darauf fest, wann das war. Ich wollte aber gerade auch immer sagen, Saarbrücken, Gladbach, Hertha Berlin, Lautern, Stuttgart, Leverkusen, Pauli, Düsseldorf, das ist doch ASMR für Fußballromantiker. Wie geil ist das? Absolut.
Ja, und dadurch, dass es Leipzig wieder nicht mehr dabei ist, kann man den Pokal auch wieder ernst nehmen. Das ist auch wieder geil irgendwie.
Das ist das Schönste an den Viertelfinalpaarungen ist, dass wir nicht befürchten müssen, dass irgendein Vollidiot meint, er müsste einen Kack-Red Bull in den Pokal reinschütten am Ende der Saison.
Es tut euch beiden Wege, es schmerzt einfach.
Gut, mir tut es natürlich besonders weh, gerade weil man zweimal dagegen die verloren hat. Aber es ist auf jeden Fall, ich stimme mir auf jeden Fall zu, richtig geil, Pokal wie schon. Und vor allem auch nicht nur Leipzig, sondern ja auch Bayern und Dortmund nicht dabei. Das heißt irgendwie, das ist mal so eine ganz andere Saison.
Ich sprich mal aber ein bisschen für uns beide, Walle. Ich muss sagen, dadurch, dass wir gerade in Berlin wohnen, hätte ich mir schon eher Leverkusen gewünscht als Gegner, einfach nur um die Leverkusener jetzt in dieser Phase im Olympiastadion live erleben zu können.
Den Gedanken verstehe ich. Andererseits kann man ja auch mal sagen, wie geil wäre es denn bitte für die Hertha ein Finale daheim?
Das wäre überragend. Ich hab bei uns in der Arbeit zwei starke Hertana-Fans, mit denen habe ich drüber gesprochen und beide haben gesagt, sie freuen sich natürlich sehr, dass es jetzt nicht Leverkusen oder VfB geworden ist, die gerade einen Lauf haben. Aber sie haben auch gesagt, sie haben ein bisschen Angst, dass es die Hertha ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. dass die sagen so, hey, es ist nur, unter Anführungsstrichen, Lautern, das machen wir, das spielen wir locker runter und dann verlieren sie am Ende noch 2-0.
Die Gefahr besteht natürlich, ja, immer, die Gefahr besteht auf jeden Fall auch immer, wenn du das vermeintlich leichtere losbekommst, aber ich denke, dadurch, dass Saarbrücken jetzt auch schon Frankfurt und Bayern gezeigt hat, dass das leichte Los nicht immer gleich bedeutet, dass man weiterkommt, sind sie vielleicht auch vorgewarnt. Aber ich finde es gut, dass Brian gerade schon angesprochen hat, Bayern, Leipzig und Dortmund, alles Titelkandidaten beim DFB-Pokal, alles schon ausgeschieden und das Schöne ist ja, Leverkusen und Stuttgart, die vermeintlichen Top-Favoriten und Mannschaften der Stunde in Deutschland zurzeit, eliminieren sich gegenseitig Ende Januar auch noch. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit wird noch größer, dass ein potenzieller Underdog oder vielleicht sogar ein Zweitligist den DFB-Pokal gewinnt. Und das ist doch eine wunderbare Geschichte und genau das erhoffen wir uns doch vom DFB-Pokal. Und das bin ich auch total begeistert, obwohl mein Verein gar nicht mehr dabei ist, freue ich mich richtig darauf, die Spiele weiter zu verfolgen. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mehr into it als Bundesliga oder Champions League gerade.
Ich muss sagen, dass das verfolgt auch so ein bisschen den Trend, die diese Saison aufzeigt. Ich meine, wenn wir europaweit gucken, wer denn gerade auf den ersten Plätzen steht, dann ist es nicht die Mannschaften, die man normalerweise da erwartet. Klar, doch in England mit Liverpool schon, aber wir haben im Chat viel drüber gesprochen. In Spanien steht gerade Girona auf dem ersten Platz. In Frankreich hat es Lille wieder auf den zweiten Platz geschafft. In Deutschland steht nach mehreren Jahren nicht Bayern, Dortmund oder Leipzig auf dem ersten Platz in der Saison, sondern es steht halt Bayer Leverkusen auf dem ersten Platz. Also es ist so ein bisschen, es verfolgt den Trend und ich meine, in England ist Aston Villa jetzt auch stark auf dem dritten Platz.
Also bisher auf jeden Fall eine geile Saison. Ich wollte noch ganz kurz fragen euch, was ist denn euer Tipp? Wer holt denn den DFB-Pokal jetzt von den verbliebenen 8? Würde mich wirklich kurz interessieren.
Das ist eine gute Frage, habe ich mich tatsächlich noch gar nicht damit auseinandergesetzt.
Also, einfach, ich meine, das ist natürlich jetzt auch wieder random, aber ich würde mich wirklich, ich weiß es nicht. Aber was tippt ihr denn?
Einfach aus Sympathie und dadurch, dass ich in der Stadt wohne und dadurch, dass ich das der Verein ist, wo ich am meisten im Stadion war, Hertha BSC.
Ich habe so ein Gefühl, dass Pauli gegen Stuttgart im Finale stehen wird. Und wer es dann wird, das ist ein ganz neues Spiel mit einem ganz neuen Kapitel.
Ja, lustig. Ich habe irgendwie auch so ein Gefühl bei Pauli gerade, weil das ist so ein Verein, den hat man gar nicht auf dem Schirm. Die sind übel krass in der zweiten Liga, spielen krassen, auch wirklich guten Fußball.
Du, Brian, als Zweitliga-Fußballfan kann ich dir sagen, ich habe die schon auf dem Schirm.
Ja, okay. Ja. Also ich habe auch irgendwie Stuttgart oder Pauli, würde ich sagen. Also abgesehen davon, dass ich es praktisch jedem, was heißt gönnen, aber dass ich mit jedem einverstanden wäre, außer vielleicht Bayer Leverkusen, die sind so ein bisschen arg obvious, aber ja, also das wird auf jeden Fall der Hammer nächsten Mai, was da passiert.
Dadurch, dass Bayern am Ende der Saison, also Bayern München am Ende der Saison wieder Meister wird, würde ich Xabi Alonso als Abschied von Bayer Leverkusen schon gönnen, wenn er diesen Pokal holt.
Jetzt hat Hannes hier gerade unterschwellig einfach mal direkt zwei Thesen hart gedroppt. So einmal, dass Bayern selbstverständlich Meister wird. Ich betone, der FC Bayern, der am Wochenende 5-1 verloren hat und im DFB-Pokal gegen den Drittligisten ausgeschieden ist. Und er hat nebendessen auch noch gedroppt, dass Xabi Alonso über die Saison hinaus nicht Leverkusen-Trainer ist. Ja, da wird an anderer Stelle darüber reden zu sein, gell?
Ja, genug, aber das sind so Thesen. Ich führe jetzt nicht nur ein Phrasenbuch, ich habe jetzt auch ein Thesenbuch angefangen. Und die beiden stehen ganz oben drin.
Schlägst du dir auch manchmal an Berliner Dom?
Genau.
Nee, er muss erst noch 95 zusammenkriegen.
Wird leicht. Also bei Hannes auf jeden Fall wird leicht.
War das am Berliner Dom? Nee, oder?
Nee, nein. Ganz kurz, wo war das?
Trier?
Walle, weißt du's?
Warte. Boah, ich kann mich richtig blamieren. Meine Mutter ist Religionslehrerin. In Wittenberg.
Ja, Lutherstadt Wittenberg, Digga. Und wann, Digga? Weißt du?
Boah, nee, komm. Ich weiß, dass es 95 Thesen waren. Er hat die da hingehämmert und danach ist er auf die Wartburg geflohen unter dem Decknamen Junker Jörg. Mehr kann ich dir nicht mehr sagen.
Okay.
Weißt du wann?
Ja, 15, 17.
Ah, scheiße, stimmt.
Jetzt eigentlich These, die gar nicht hier reingehört, aber irgendwie diese Zeit war so uncool, irgendwie so bis zwischen 500 nach Christus bis 1500, war das so eine dunkle Zeit. In der Schule war das auch so eine komische Geschichtszeit. Ich weiß nicht, wie es für euch war, das war so einfach, bäh.
Gefühlt hat man in der Schule eh nur Ägypten, Griechen, Römer, Hitler. So war das. So liegt das.
Ja, also 11. und 12. Klasse war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viel NS. Ja.
Das dunkle Mittelalter.
Sollen wir das dunkle Mittelalter mal aufgreifen? Jetzt, Hannes, jetzt darf ich dich fragen. Du musst eigentlich einen relativ dunklen Samstagnachmittag gehabt haben, oder? Diesmal ist die Frage angepasst.
Diesmal passt's. Es hat ein paar Parallelen aufgeworfen zu dem letzten Mal, wo Bayern sich eine 5-1-Klatsche abgeholt hat bei der SGE. Ich glaube, damals war es sogar noch 5-0, als Kovac Trainer war. Am Ende der Saison stand Bayern dann als Trippelsieger da.
Nee, war auch 5-1, oder?
5-1 oder 5-0, weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube, Lewandowski hat noch ein Tor geschossen.
5-1 war es, 5-1.
5-1. Also auf jeden Fall eine Klatsche. Kovac wurde danach entlassen, aber wie wir wissen, am Ende der Saison, was ich gesagt habe, Bayern hat den Triple geholt, das Triple geholt, Corona-bedingt hin oder her. Wie es war? Es war einfach es hat sich in den letzten Wochen daraufhin gearbeitet. Ich habe es ja schon ab und zu mal gesagt und wir haben das alle schon besprochen, in dem Bayern-Spiel ist gerade kein System drin. Ich habe mir gerade das Spiel gegen Man U wieder angeschaut, meine Mama, die gerade zu Besuch aus Ecuador ist, hat sich es auch angeschaut und sie hat gesagt, was ein boring Spiel, weil es ist 70 Minuten wirklich wenig passiert. Bayern setzt keine Offensivakzente und in der Defensive sind große Probleme. Gegen Frankfurt waren Kim und Upamecano haben kranke Arbeitsverweigerungen geleistet. Also Next Level, die hatten gar keinen Bock. Davies hat auch einen Komplettausfall und Masraoui auch. Also wenn die gesamte Abwehr nichts leistet, du dir drei schnelle Kisten fängst, dann sehe ich es auch, dass es schwierig ist, da rauszukommen. Aber es war einfach es setzt sich einfach fort. Es ist kein System in dem Spiel. Es gibt Spieler, die offensiv keine Akzente setzen, denn wenn dieser Link fehlt, Kane macht es schon, was Lewandowski nicht gemacht hat. Er fällt sehr weit nach hinten zurück, um den Ball zu holen und was zu versuchen. Aber wenn da dieser Link trotzdem fehlt, wird es schwierig. Und deswegen, ich sage, es ist einfach die Kulminierung von nach dem Kopenhagen-Spiel einfach wochenlang Abwärtstrend vom FC Bayern.
Aber würdest du nicht sagen, dass es mittlerweile auch so ein roter Faden ist, der sich irgendwie durchzieht, dass Bayern irgendwie eine sau unzuverlässige Defensive hat oder einfach noch unsichere Abwehr?
Auf jeden Fall. Und was ich mir heute beim Spiel überlegt habe, als Davies kurz meinte, er hatte Oberschenkelschmerzen, wer ist denn gerade interessant? Also wer könnte denn in Frage kommen für den FC Bayern, wenn sie sich verstärken wollen? Ich meine, Masraoui auf der rechten Seite ist manchmal interessant, ist aber jetzt nicht ein FC Bayern-Spieler, würde ich mal so arrogant behaupten. Und Davies wird ja eh immer wieder in Verbindung gebracht mit Real Madrid. Und die Abwehr, die wir uns geholt haben, Kim, bei letzter Saison, Kim Min-jae, überragend für Neapel. Und jetzt wieder die ersten 30 Minuten einfach wie ein Blinder rumgelaufen.
Aber man muss schon aufpassen, wenn man gerade bei Innenverteidigern eben, gerade aus der Serie A, die dann direkt überträgt auf Deutschland oder auf eine andere Liga. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied einfach in Italien.
Ja, klar,
ich verstehe. Also egal, ob negativ oder positiv, aber ich glaube, klar war der super da, aber der braucht schon noch seine Eingewöhnungszeit, denke ich mal.
Klar, ich verstehe es, dass die Spieler eine Eingewöhnungszeit brauchen, aber zum Beispiel bei Upamecano. Wir haben den ja, also Bayern hat den Jung geholt. Das heißt, so langsam könnte er jetzt nach den Jahren bei Bayern, ich glaube in seinem dritten Jahr ist er jetzt, er ist mit Nagelsmann gekommen. Er könnte jetzt langsam diese Entwicklung erreichen oder sich in dieser Entwicklungsphase befinden, wo er einfach die Ruhe ausstrahlt, die du als IV ausstrahlen musst. Aber Walle, da gebe ich dir vollkommen recht, es zeigt sich dieser Trend, dass Bayern auf die Abwehr nicht setzen kann.
Ja, aber eigentlich sind das ja alles hochklassige Verteidiger. Also das sind ja alles wirklich hochrangige Spieler. Das heißt, du müsstest es ja eigentlich ihm nur vermitteln können und müsstest ihm ja eigentlich nur das Selbstvertrauen wieder mitgeben können, oder?
Noah, du hast gerade gemeldet.
Ja, ich wollte nur einfach sagen, dass ich glaube, an dem Tag einfach alles schiefgelaufen ist. Ich habe ja auch diese Szenen geschaut. Das waren extreme individuelle Fehler auch. Also auch von Kimmich der Fehlpass. Und also ich finde, das lief halt mal an diesem Tag wieder alles für die Eintracht und nichts für Bayern. Plus halt diese individuellen Fehler. Die Eintracht hat es gut gemacht. Aber in anderen Spielen geht es halt anders aus. Also das war halt natürlich auch so ein bisschen Spielglück, ohne dass ich jetzt den Erfolg oder beziehungsweise die Leistung der Eintracht schmälern würde. Sondern es war einfach, es hat alles gepasst. Und dazu kam halt ein bisschen, erst hatten sie kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Und dann kam auch noch die Eintracht dazu, die launische Diva, die einfach mal wieder einen Sahnetag erwischt so.
Ja, mit Sicherheit war das jetzt ein Ausnahmefall, dass es 5-1 für den Gegner ausging. Das ist natürlich eine Ausnahme. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, was eben keine Ausnahme ist, ist, dass die Abwehr einfach noch nicht sicher steht und dass sie einfach unzuverlässig ist. Und wie Hannes gerade schon gesagt hat, dass es ein roter Faden ist, der sich zieht. Und das ist ja eigentlich das eigentliche Problem, worüber wir sprechen. Wir sprechen nicht darüber, dass sie sich jetzt 5 Buden gefangen haben, wegen 4 individuellen Fehlern. wo Kimmich den Fehlpass spielt, als Kimmich den Fehlpass gespielt, ich kann ihn ja wirklich nicht leiden, aber als Kimmich den Fehlpass gespielt hat, habe ich mich an erinnert gefühlt an die WM 2018 gegen Schweden, als Toni Kroos den einfachen Fehlpass gespielt hat, wo ich mir auch, da hat es auch ein Bild, das kommt nicht vor, das passiert eigentlich nicht. Weißt du, wie ich meine? Mhm, deshalb, ja. Wir reden nicht über diese Einzelfälle, wir reden einfach darüber, dass die Abwehr sehr unzuverlässig ist. Aber wenn du dich fragst, Hannes, wer ist denn gerade ein spannender Verteidiger, der vielleicht in das Bayern-Konstrukt passen könnte, wie wär's denn mit dem aktuellen Spieler des Monats der Premier League?
Harry Maguire. ich habe mir gesagt, ich habe es mir gerade angeschaut, es war von ihm kein schlechtes Spiel. Ich glaube, er wurde Spieler des Monats auch, also das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich glaube, er wurde Spieler des Monats auch, um diesen Trend, diesen Hate-Trend ein bisschen aufzuhören gegen ihn, den es auf der Insel gibt. Aber nee, jetzt ernsthaft. So, ich habe mir ja überlegt, rechts und links außen Verteidiger, die den FC Bayern verstärken könnten, denn ich meine, Innenverteidiger gibt's. Weißt, wie du gesagt hast, auf dem Papier sind die alle stark. Sowohl Upamecano bei der WM im Endspiel krank gut gespielt, Kim vielversprechende Abwehrspieler und du darfst nicht vergessen, du hast den verletzungsanfälligen Matthias de Ligt auf der Bank. Das heißt, das sind drei Abwehrspieler, die durchaus deine Abwehrbosse werden können. Aber was mir Sorgen vorbereitet, sind die Außenbahnspieler.
Das ist ein generelles Problem, dass man nicht viele Außenbahnspieler hat, oder? Also es ist nicht generell selten, dass es wirklich richtig gute Außenverteidiger gibt, diese Schienenspieler.
Ja, also auf dem Markt sehe ich gerade keinen, an den sich Bayern jetzt für die nächste Saison bedienen könnte.
Robin Gosens. Nee, es ist nicht auch eine spannende Reaktion, Brian, zu sehen, so dieses typische Bayern-Fan-Phänomen. Ja, bei uns läuft's da und da nicht. Ja, lass mal Geld draufschmeißen, wird schon werden. Ja, können andere Vereine nicht so reagieren.
Ja, wobei ich jetzt schon sagen muss, dass diese Transferperiode, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, einfach außergewöhnlich merkwürdig lief. Einfach nicht verstärkt wurde da, wo gebraucht wurde, sowohl auf der 6 als auch auf der Verteidigerposition. Die haben ja Spieler abgegeben und nicht ersetzt. Und keiner hat so richtig verstanden. Und ich halte nach wie vor den Transfer von Harry Kane eigentlich nicht für nötig. Man hätte sich da anders bedienen können. Man hätte da sich viel breiter aufstellen müssen. Ich glaube, im Nachhinein war es ein Fehler, Harry Kane zu kaufen, auch wenn er noch so gut spielt. Das ist, höre meine Worte, rächen, weil man eben nicht, wenn man sich jetzt nicht in der Winterpause besser bedient, nicht breit genug aufgestellt ist, vor allem in der Verteidigung zu anfällig ist.
Hannes, du darfst sofort auf die Cause Hurricane reagieren. Ich merke schon, du bist nervös, aber mir fällt gerade ein Name ein, wenn wir darüber sprechen, fehlen das Schienenspieler beim FC Bayern. Haben sie sich nicht Guerrero genau dafür geholt?
Ja, eigentlich schon.
Was ist denn mit dem?
Der hat doch gespielt. Der war noch verletzt am Anfang der Saison. Der ist für Mazraoui gekommen und für Davis. Nicht für Davis ist er gekommen und Leimer ist für Mazraoui gekommen.
Aber da sieht man schon,
da kommt dann ein Konrad Leimer rein, der eigentlich ein Sechser ist.
Ja, aber eigentlich hast du ja mit dem Spieler, eigentlich hast du ja mit Davis einen wirklich überragenden Außenverteidiger, Schienenspieler, whatever, wie man es jetzt auch immer auf Neudeutsch nennt. Und mit Guerrero finde ich, also meiner Einschätzung nach, hast du auch einen überragenden Spieler. Verstehe ich auch nicht, wie Dortmund den überhaupt verkaufen konnte. Deshalb, also ich finde, das Personal ist jetzt wirklich nicht das Problem. Es geht wirklich nur darum, dass man die Spieler wieder dahin coacht, dass sie auch die Leistung auf den Platz bringen.
Man muss schon noch sagen, dass Bounassar halt auch nicht spielt gerade.
Ja, nee, das ist alles entscheidende, der alles entscheidende Faktor. Aber nee, klar, Guerrero ist ein Spieler, der gerät gerade ein bisschen unter dem Radar, weil er eben am Anfang von seiner Verpflichtung verletzt war, verletzt weitergespielt hat und hat sich jetzt halt eine richtige Verletzung zugezogen, jetzt ist er zurück und ich hoffe mal, dass er ein System wieder findet. Er wurde heute in der 90. Minute eingewechselt. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber zur Personalie Harry Kane, Noah. Harry Kane, wenn du dir das Spiel von dem anschaust, er ist genau das, was dem FC Bayern letzte Saison gefehlt hat. Er ist genau diese Art von Neuner, auf dem man spielen kann, aber er ergänzt das Spiel von Bayern in dem Sinne, dass er wirklich weit zurückgeht, stellungstechnisch klüger ist als Lewandowski. Und wenn du dir die Zahlen anschaust, Lewandowski hatte zu dem Zeitpunkt der Saison weniger Tore als Harry Kane mit einer besser funktionierenden Mannschaft. Also die Mannschaft ist ja jetzt, also wir können es alle sagen, wir reden ab und zu in diesem Podcast über den FC Bayern, da ist noch kein System drin, das kam von mir jetzt tausendmal, aber es ist wirklich halt wirklich überraschend, aber wie gut sich Harry Kane da zurechtgefunden hat, ist für mich ein Beweis dafür, dass es, auch wenn ich es am Anfang kritisiert habe, einfach ein smarter Move war und er zeigt es dem FC Bayern wirklich durch die Tore und durch das Stellungsspiel und das, was er der Mannschaft beiträgt.
Ja, ich will jetzt auch keinen Spaß aufmachen. Ich finde es einfach nur, es zeigt sich einfach, dass es trotzdem meiner Meinung nach nicht, also die 100 Millionen fehl investiert waren, weil du jetzt gerade schon in diesem Teil der Saison bemerkt hast, dass im Prinzip einerseits die Kräfte fehlen und andererseits der Kader halt nicht breit genug aufgestellt ist auf den anderen wichtigen Positionen. Und ich glaube einfach, dass, sage ich mal, ein anderer Stürmer, der vielleicht nicht ganz so gut gewesen wäre, aber durchaus seine Stärken hätte, vielleicht genauso viele oder weniger Tore geschossen hätte, aber gleichzeitig hätte man sich nicht so viele kassiert. Vor allem nicht im DFB-Pokalfinale so merkwürdig agiert und einfach auch diese individuellen Fehler ein bisschen reduziert, wenn man sich nochmal auf der Innenverteidigerposition oder einen anderen Sechser noch geholt hätte. Das ist jetzt alles so ein bisschen counterfactual, aber letztendlich ist das halt jetzt meine Ansicht in dem Fall, weil einfach das Geld, die 100 Millionen vielleicht da ein bisschen, falsch eingesetzt. Ich bestreite ja gar nicht, dass er ein hervorragender Stürmer ist. Das ist vielleicht der beste Stürmer der Welt gerade. Aber die Frage ist halt, ob es zum richtigen Zeitpunkt für Bayern kam.
Aber hey, Brian, es waren keine 100 Millionen.
Es waren 95 Millionen.
Das war die schlechteste Uli Hoeneß-Imitation, die ihr je gehört habt. Ich würde sagen, Causa FC Bayern können wir abhaken. Meisterschaft ist dahin. Müssen sie gucken, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Kommen wir zum Spiel der Woche. Der SC Freiburg konnte sein Trauma bewältigen vom vergangenen Januar, von dem demütigenden Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, bei dem die drei Pappnasen dieses Podcasts sich sogar den Arsch abgefroren haben und sich diese Scheiße im Stadion gegeben haben, bei alkoholfreiem Bier, was lecker. Noch zu mehr Unmut geführt hatte. Kongratulationen an Noah Brian, ein überragender Auswärtssieg, richtig?
Ja, ich habe nicht tatsächlich geschaut, leider, aber ja, ich habe mich natürlich auch gefreut, dass wir jetzt da mit Punkten rausgehen konnten und musste natürlich auch an unseren legendären Ausflug denken und musste wieder dran denken, dieses Stadion war halb leer, wirklich, es ist so krass. An einem Samstagnachmittag um 15.30 Uhr, beste Spielzeit, ist dieses Stadion halb leer.
Ich wollte jetzt auch gar nicht drüber über das Spiel reden, ich wollte es nur nochmal platzieren, dass wir da letztes Jahr waren bei dieser Schmach und mir wurden wieder Karten angeboten, ich hätte wieder hingehen können. Und ich habe dankend abgelehnt und gesagt, nee,
das also wirklich
mache ich nicht normal.
Das muss nicht. Ich habe auch das Gefühl, in der Freiburger Auswärtsblock waren auch nicht so viele, weil einfach es so scheiße ist. Also es ist ja wirklich nicht geil. Macht auch keinen Spaß.
Wirklich nicht geil kann man von dem tatsächlichen Topspiel dieses Wochenendes nicht behaupten. Es war der VfB Stuttgart traf am Sonntag auf Bayer Leverkusen, muss man auch mal sagen. Props an die DFL, eine unbeabsichtigt geile Spielansetzung diesem Wochenende. Andererseits gewinnt Frankfurt am Samstagmittag gegen Bayern. Abends hast du dann noch den Kracher Dortmund gegen Leipzig und das war es noch nicht. Nee, am Sonntagmittag geht's weiter mit dem absoluten Highlight Stuttgart gegen Leverkusen. 1-1. Leistungsgerecht, würde ich sagen. Ich habe das Spiel gesehen.
Geil.
Der VfB hat vor allem ein abartiges Feuerwerk abgeliefert in der ersten Halbzeit. Mit, glaube ich, 18-8 Torschüssen. Wo man sagen muss, Spieler der Woche auf jeden Fall Lukas Radetzky. Also der hat halt in Kobel-Manier die Dinger rausgeholt. Es war überragend. Fällt mir nichts anderes ein als überragend.
Weltüberragend? Fragezeichen?
Nee, nur überragend. VfB geht verdient 1-0 Führung. Und das Geile bei dem Spiel war, zweite Halbzeit, die ganze Geschichte hat sich einfach gedreht. Also so wie der VfB aufmarschiert ist in der ersten Halbzeit, Leverkusen legt zurück, lassen die sich gar nicht verunsichern, dann sagen sie halt, ja fuck it, dann marschieren wir jetzt halt in der zweiten Halbzeit so auf. Und dann hat sich das genauso rumgedreht. Und es war wirklich... Das war wirklich richtig geiler Fußball, was du da sehen konntest. Muss man sagen, Chapeau.
Aber das finde ich immer auch faszinierend, dass dann die Halbzeiten so unterschiedlich sein können. Also ich frage mich, was da in der Kabine passiert oder was da in den Köpfen vorgeht, dass dann so eine unterschiedliche Halbzeit dann kommt.
Ja, wahrscheinlich wird sich Leverkusen gedacht haben, liebe Leute, jetzt raffen wir uns mal hier mal auf und wir kommen hier als vermeintlicher Tabellenführer, da waren glaube ich sogar zu dem Zeitpunkt Tabellenführer, dadurch, dass Bayern verloren hatte. Wir lassen uns jetzt da wohl hier nicht von denen Spätzle schwaben an Wand spielen, also jetzt trumpfen wir hier mal ein bisschen auf und dann muss man sagen, haben sie ja auch gemacht. Also Flo Wirtz hat einfach mal wieder gezeigt, was er am Ball so kann und das ist echt eindrucksvoll gewesen. Aber man muss auch den VfB loben, sie haben dann auch wirklich einfach kompakt verteidigt und gut verteidigt und die Leverkusen in der Form, da kann man auch mal ein Gegentor bekommen in 90 Minuten, aber ansonsten haben sie weitestgehend echt solide gespielt und das macht, also für mich ist vor allem Leverkusen klar, haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, das ist auch wirklich extrem kluge Transferpolitik und dies und das, aber beim VfB Stuttgart abgeht, das ist so krass, wirklich, wie die, muss man überlegt, genau diese Mannschaft stand im Mai diesen Jahres, also vor 7 Monaten, in der fucking Relegation gegen den HSV. Und jetzt stehen sie, wo sie stehen. Ist doch überragend.
Ja, ich würde gern was darauf antworten, was keine Fußballphrase ist. Aber ich glaube, ich erspare es unseren Hörern und Hörerinnen lieber. Es ist auf jeden Fall etwas, was bemerkenswert ist. Es ist auf jeden Fall etwas, was lohnenswert ist. Und am Ende der Saison würden wir uns natürlich auch wünschen, dass sie sich selber belohnen. Denn darüber haben wir schon gesprochen. Es ist wahrscheinlich das letzte Mal diese Saison, dass die Elf zusammenspielen wird in dieser Konstellation, weil die meisten Spieler werden am Ende der Saison wahrscheinlich die Mannschaft verlassen und das bei diesem One-Season-Wonder belassen, denke ich zumindest.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Guirassy relativ schnell weggeht, aber ich glaube, dass wenn sich der VfB für die Champions League qualifiziert, dass dann relativ viele Spieler da bleiben werden, weil ich glaube, das ist so ein funktionierendes Konstrukt. Ich glaube, das ist wirklich mit Hoeneß auch einfach ein sehr, sehr guter Trainer, der die Spieler, glaube ich, auch auf einer persönlichen Ebene sehr gut abholt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Undav und ein Führich und ähnliche Leistungsträger da bleiben werden.
Die jungen Wilden vom VfB. Also eigentlich hoffe ich ja, dass es nicht mehr so ein One-Season-Wonder wie 2007 wird, weil danach ging es eigentlich relativ steil bergab beim VfB. Ja, deshalb, das würde ich ihnen tatsächlich nicht gönnen. Ich meine, ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein beim VfB. Es sind natürlich auch Konkurrenten von uns, aber so wie die gerade drauf sind, und ich finde auch die Spieler sind ja irgendwie, das sind ja alles jetzt keine Leleks, sondern die sind ja eigentlich auch recht ganz von außen betrachtet, sage ich mal, einigermaßen sympathisch, gönnt man es ihnen dann schon. Und das, ich finde, das bringt schon einigermaßen Feuer rein. Ich fand auch übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das Bekenntnis von Undav zur deutschen Nationalmannschaft.
Ja, natürlich. Auch sehr erfrischend. Wir haben mit Walle drüber gesprochen, wenn Dennis Undav jetzt blond 1,92 und blaue Augen hätte und da im Mikrofon Einigkeit und Recht und Freiheit gesagt hätte, dann wären bei einigen Leuten die Alarmglocken angegangen.
Ich glaube, dann wären auf Ex, ehemals Twitter, wären dann die Kommentarspalten sowas von glühend heiß gelaufen.
Ja.
So sind wir einfach nur froh, dass der Spieler bei uns spielen will.
Ja, vor allem, ich meine, also das ist ja wirklich ein Spieler mit Perspektive in der Nationalmannschaft. Vor allem kannst du da theoretisch sogar wieder eine Zweierspitze à la Poldi und Füllkrug spielen lassen. Ich will jetzt gar nicht, sorry, ich will überhaupt nicht euch nerven. Fand ich nur lustig, zu dem Thema passend. Freue mich über die Spannung in der Liga. Das ist, finde ich, echt mal erfrischend, wenn zwei andere Vereine da mitmischen seit langem. Und dementsprechend drücke ich Stuttgart die Daumen, dass es weiterhin so gut hält im Konzert der Großen.
Aber ich meine, letzte Saison haben wir genau über dasselbe gesprochen, dass wir uns freuen, dass zwei Mannschaften, die normalerweise nicht da oben stehen, da stehen. Das waren nämlich Freiburg und Union Berlin. Und jetzt sehen wir, das Blatt hat sich so ein bisschen gewendet.
Ich glaube aber, bei Stuttgart steckt ein bisschen mehr System dahinter als bei Union Berlin und bei Freiburg. Ich glaube, das war schon auch ein bisschen so, gerade bei Union war das schon auch so ein bisschen Momentum, Euphorie. Und die sind ja viele über Emotionen gekommen. Brian hat es immer bei Freiburg gesagt, es waren viele Last-Minute-Siege dabei und so. Und bei Stuttgart steckt da, glaube ich, viel mehr Philosophie dahinter. Ich weiß nicht, kurze Podcast-Empfehlung, dieser Daily-Podcast von Fußball MML ist mit einer Fußballexpertin, wo ich den Namen jetzt natürlich vergessen habe, und Mike Nöcker. Und der analysiert den Fußball vor allem viel auch mit KI. Und da haben sie sich angeschaut, dass die Mannschaft vom VfB auch datentechnisch einfach brutal zusammengestellt ist und auch letztes Jahr schon brutal zusammengestellt war. Und der Fußball von Hoeneß sich extrem gut damit ergänzt. Das heißt, ich glaube, da steckt einfach viel, viel mehr System dahinter. Und was ich auch gelernt habe, dass Hoeneß hospitiert hat bei dem Trainer von Brighton, North Albion. Einen spannenden Nebenfakt fand.
Was hast du gerade gesagt? Was hat er mit dem Brighton-Trainer gemacht?
Er hat bei ihm hospitiert.
Ah, hospitiert. Ja, ich hab verstanden. Irgendwas mit Tiert, aber ich wusste nicht was. Deswegen, okay, hospitiert, ja.
Also wenn, sagen wir mal, wenn das jetzt so bleibt beim VfB, um das nochmal vielleicht abzuschließen, kann sich da, finde ich, auf jeden Fall eine gute Mannschaft für die nächsten Jahre entwickeln. Vorausgesetzt, sage ich mal, ein gewisser Stamm an Spielern bleibt erhalten. Aber das ist natürlich auch nicht gegeben. Und der Trainer.
Ja, wir können es wirklich nur hoffen. Aber genau jetzt, ich finde, wir sollten es einfach nur genießen, dass wir so einen schönen Fußball sehen können und was wir auch genießen sollten. Und Balsam für meine Seele ist, dass wir zwar ein Topspiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig 2-3 hatten, aber keine Silbe darüber verloren haben. Das freut mich natürlich riesig. Was mich genauso riesig freut, ist das kommende Quiz heute von Hannes Zähle.
So, Jungs, ich bin mal ganz ehrlich, ich habe es euch am Anfang der Folge gesteckt. Ich hatte das Quiz bis vor wenigen Sekunden vergessen. Das liegt daran, dass ich wirklich ein vollgepacktes Wochenende habe und eine vollgepackte Woche. Aber Ich habe jetzt in der Zeit ein paar Quizze online mir durchgeschaut. Ich habe das Bildquiz miserabel 3-10 abgeschlossen. Es waren aber auch sehr, sehr schwierige Fragen dabei. Als ob ihr wüsstet, wer 1996 der zweite Goalkeeper von Kaiserslautern war. Also so Fragen waren dabei. Aber jetzt bin ich auf eine Seite gestoßen, in der wilde Fragen zur Fußballwelt stehen. Und deswegen habe ich mir jetzt 5 rausgepickt. Seid ihr bereit?
Deshalb hat der Typ die ganze Zeit nur Worthülsen um sich geworfen, weil er die ganze Zeit Recherche betrieben hat nach einem Fußballquiz. Ich glaube, wir brauchen wirklich einen Prakti.
Ja, ich war wirklich so, ich habe Multitasking vom Feinsten. Aber Jungs, ich fange ein bisschen mal mit, nächsten Sommer haben wir ja in Deutschland die EM. Wir freuen uns alle riesig drauf. Deswegen frage ich mal 2 Sachen zur WM. Frage Nummer 1. Es ist bisher 3 Personen gelungen, die WM sowohl als Spieler als auch als Trainer zu holen. Das waren Mario Zagallo, Franz Beckenbauer und der dritte ist
Didier Deschamps von Frankreich.
Danke, Noah. Junge, manchmal vergesse
ich. Ich hatte auch einen Franzosen im Kopf, aber ich hätte den Namen nicht mehr hinbekommen.
Zinedine Zidane.
Ja, ich vergesse manchmal, dass Noah auch ein kleiner Fußballnerd ist.
Ja. Didier Deschamps. Und vor allem 1998 mit Zinedine Zidane zusammen. Entschuldigung.
Genau.
Er war sogar damals Captain.
Als Captain, genau, wollte ich gerade sagen. Walle, gehst du jetzt? Warum bist du weg, Walle? Was soll das?
Ich bin wieder da. Ich habe nur einen Schluck Wasser gebraucht.
Pardon. Bleib doch bei uns. Zweite Frage zur WM. Bisher gab es 2 Ausführungen des WM-Pokals. Okay, also ihr wisst, das eine war so ein bisschen kleiner und da war so ein Dude abgebildet, der die Hände und jetzt haben wir diesen schönen WM-Pokal. Meine Frage ist, wie hieß die erste Ausführung von diesem WM-Pokal?
Ah, das
WM-Pokal.
Nee, der hieß, der war benannt nach dem ersten FIFA-Präsidenten, ich weiß den Namen aber nicht.
Gianni Infantino.
Gianni Infantino Preis. Theo 20er Ehrenpreis.
Ja, ihr liegt beinahe natürlich
Sven Schiplock Ehrenpreis.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich möchte auch noch einen Guess abgeben. Ich sage Hans-Jörg Butt Ehrenpokal.
Jens Lehmann Ehrenpokal.
Alles richtig.
So eine goldene Kettensäge.
Du musst uns danach mal aufklären, Noah, was da eigentlich war. Wir haben nämlich die Folge angefangen mit Jens Lehmann und der Kettensäge. Aber nee, es war ich massakriere wahrscheinlich die Aussprache vom Namen. Jules Rimet. Alles klar.
Hä, du bist doch der Multilingual unter uns.
Ja, aber ich wusste nicht, ob er Franzose, Schweizer, Italiener.
Ja. Die goldene Kettensäge. Ich sag's nur, das wird mein Traumpreis.
Ja. Ich habe jetzt eine Frage. Noah, du darfst nicht antworten. Die geht nur an Walle.
Das heißt, sie wird sowieso nicht beantwortet dann.
Das sind Fragen, die stellt er nur, um mich bloßzustellen.
Nein, aber das ist eine Frage, die solltest du als Fußballfan weiß man das. Das ist die letzte WM-Frage, weil ich habe die gesehen, ich dachte, ich überspringe die, aber die ist eigentlich noch ganz gut. Bei welcher Weltmeisterschaft erzielte Diego Maradona sein berühmtes Tor mit der Hand Gottes?
Das hab doch ich absolut keinen Fetz, Johannes. Wirklich. Ein internationaler Fußball interessiert mich wirklich wie die Bremsspuren meiner Unabuchs.
Ganz kurz, es ist
das
die.
Das weiß man schon, ne?
Es ist die wahrscheinlich legendärste.
Leute, ich habe Hobbys. Zeiten. Okay, Hannes, dann sag du mir, wer ist denn aktueller schnellster Skiabfahrtsläufer in Kitzbühel? Kannst du mir auch nicht beantworten.
Felix Neureuther.
Nein!
So. Naja.
Dieses Thema, ich verstehe nicht, warum ich mich bei jedem Quiz verteidigen muss, dass ihr das bessere Fußballwissen habt, aber ich das breitere Sportwissen. Jedes Mal muss ich das betonen. Ihr kennt euch halt in einer Sportart aus und ich mich halt in 10.
Walle, es geht ja um eins.
Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja. Jetzt habe ich wirklich einfach keinen
Bock mehr. Noah, dann sag's mir doch.
Ich muss auf jeden Fall Walle recht geben. Ich finde, Walle hat auf jeden Fall das größere Sportwissen.
Du sollst jetzt nicht Walle küssen. Du sollst mir sagen, wann Diego Maradona mit der Hand ein Tor geschossen hat.
Darf ich noch meinen Satz zu Ende bringen?
Ich sage 2010.
Ich merke schon, die späte Uhrzeit tut uns nicht gut, auf jeden Fall. Okay, damit Hannes beruhigt ist, es war 1986.
Danke.
Gegen England. Nee, gegen England? Ja?
Ja, gegen England. Gegen England war sowohl das Tor mit der Hand Gottes als auch das Tor des Jahrhunderts, wo er alle ausgestrichen hat.
Ich muss das meine ich sagen, eben. Das ist das Differences between Messi und Maradona.
Ich muss ehrlich sagen, ganz ehrlich, glaubt mir jetzt niemand, ich hatte gerade zwei Möglichkeiten in meinem Kopf. Entweder ich raste aus wie ein kleines bockiges Kind und beleidige euch einfach, oder ich hätte 1986 getippt. Aber dann das war mir zu unsicher und da dachte ich mir, ich liebe ausrasten, das ist die sichere Bank.
Okay, top. Ich wollte noch ein bisschen Walle kurz ehren, weil ich wollte sagen, dass du auf jeden Fall das weitere Sportwissen hast und ich finde, so Faktenfragen natürlich auch, muss man sagen, wissen wir besser Bescheid. Aber in anderen Bereichen bist du ja auch gut.
Ja, wir lieben dich. Eben, dankeschön. Manu, ja. Ist doch scheiße hier, Hannes, was du machst. Einfach nur gezielt Selbstbewusstsein von anderen kaputt machen. Genau, bloßstellen vor aber tausenden Zuhörern, wirklich.
Shame. Wie drei Zuhörer, eine davon meine Mama, die uns eh die ganze Zeit zuhört, weil wir in meiner Studiozimmer hier in Neukölln chillen.
Liebe Grüße.
Danke sehr. So, dann Frage, die man beantworten könnte, okay? an euch beides. Die zweitletzte Frage. In welchem Jahr wurde die erste Europameisterschaft abgehalten?
1960.
Danke, Noah.
Ich weiß, wer gewonnen hat. Die UdSSR.
Ja, ich wollte es gerade sagen, UdSSR.
Please be proud.
Aber ich weiß nicht, wo, ehrlich gesagt. Weißt du, wo, Hannes?
Ich glaube, in Deutschland oder in Spanien?
Ich hätte jetzt UdSSR gesagt.
Ja, aber weiß ich. Tatsächlich, aber relativ spät, 30 Jahre nach der ersten WM. Ist interessant.
Hannes, kannst du gerade mal parallel googeln, wo das war?
Ja, das mache ich ganz schnell. Ich habe ja jetzt Internet.
Flex, biggest, big flex on.
Boah, ich habe jetzt ein Internet.
Ach, ich weiß es.
Wurde alles
tatsächlich in Frankreich.
In Frankreich, alles klar. Schlimm.
Der helle Wahnsinn. Hannes, war es das mit dem Quiz oder kommt noch was?
Es gibt noch einen. Es gibt noch eine Frage, aber ich hatte eine rausgesucht, da kann man die Antwort einfach nur wissen, wenn man so viel auf Instagram chillt wie ich. Aber deswegen gibt es jetzt eine andere. Wer ist der Rekordtorschütze der Champions League?
Erling Haaland.
Weil wüsstest du es?
Dadurch, dass er heute wieder genervt hat in der WhatsApp-Gruppe mit seiner nervigen Scheiß-Goat-Debatte, mit diesem bescheuerten Kack-Ronaldo am liebsten überall hin küssen würde und sonstiges, sage ich jetzt Kack-Scheiß-Cristiano Ronaldo.
Junge, ich fand die Diskussion, die wir da in der Gruppe angefangen haben, eigentlich ganz gut, ob die besten Spiele aller Zeiten auch die größten Spiele aller Zeiten sind.
Du hörst jetzt auf zu versuchen, in jeder zweiten Scheißfolge entweder die Saudi League oder diese Goat-Debatte anbringen zu wollen. Lass das jetzt.
Ja, also Cristiano Ronaldo ist natürlich die richtige Antwort.
CR7. Digga, du hattest gerade richtig den roten Mund.
Ja, ich habe ja auch hier, das ist ja auch mein Hemd vom Mikro.
Alter, bei mir ist wirklich nicht mehr lang heute. Bei mir gehen bald die Lichter aus.
Vielleicht auch schon in der Folge. Ich wollte auch gerade sagen, wer jetzt noch zuhört, ist selber schuld. Ihr habt die Kontrolle über euer Leben verloren. Wer die Kontrolle nicht verloren hat, vor allem über seine Lieblingsrubrik, ist hoffentlich Noah Brian. Haus raus, Kicktipp aktuell. Was ist passiert?
Kicktipp aktuell ist wieder back am Stissel. Sagt ihr das auch manchmal noch? Am Stissel.
Keiner.
Ist dir mal aufgefallen, Hannes, dass Brian immer, wenn ich mit Kicktipp aktuell um die Ecke komme, dass er dann immer irgendwie so 3-4 Sätze Hirnfurz von sich gibt, weil er in der Zeit die Zeit überbrücken muss, bis er auf seinem Handy die Kicktipp-App geöffnet hat.
Ja, er ist auch voll überrascht, weil das kam ja noch nie.
Ich fange mal mit dem Tagessieger, mit den Tagessiegern an. Das ist einmal René Radler und einmal Lou mit jeweils 14 Punkten. Einmal Lou ist 7 Plätze hoch und René Radler übrigens, also wirklich auch Props an den Namen. Sehr geil.
Props.
Das ist auch was ich nicht hinbekomme. Wirklich. Noah, Props, Brian. Also die goldene Kettensägen gehen heute an René Radler und an Lou. Platz 1 weiterhin Capitano. Grüße gehen raus an dich, Tobi. Und
Die wichtigste Frage, wo ist überhaupt Silke Petra?
Wo ist eigentlich Silke Petra? Ja, das ist eine gute Frage, Jungs, die ist auf Platz 10. vier Plätze abgerutscht und tatsächlich auch wirklich schon mit 13 Punkten Abstand auf Platz 1. Also ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Muss mal an Weihnachten ein ernstes Wörtchen mit ihr reden.
Wollte ich gerade sagen, formtief im Hause Brian und jetzt darfst du noch alle abholen und updaten. Wer ist Spitzenreiter unter uns dreien?
Ja, Hannes war ja zeitweise auf Platz 2, er ist wieder abgerutscht auf Platz 9. Aber sage ich mal, mit 10 Punkten immer noch ganz gut dann an der Platz 1. Leider, muss man ja sagen, das wird ziemlich eng da oben. Und tatsächlich, Walle und ich nähern uns eigentlich immer weiter an. Das muss man jetzt schon sagen. Hier mit 148 und so 142 Punkten. Das wird ein Race to the Bottom, wie man auch schön sagt.
Ich bin so verzweifelt gewesen diese Woche, dass ich mein Handy echt aus meiner Macht gegeben habe und einfach anderen Leuten in die Hand gedrückt habe und habe gesagt, liebe Leute, bitte tippt für mich. Alles, was ich da eingebe, da kommt nur Scheiße bei rum. Das Schöne ist, dass ich jetzt weiß, selbst wenn andere Leute tippen, kommt auch nur Scheiße bei rum.
Aber es war auch ein unfassbar undankbares Wochenende. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Punkte gemacht. Das war wirklich kacke.
Aber was weiterhin einfach wirklich schön anzusehen ist, es tippen noch so viel mit. Es ist einfach geil. Fast, ich glaube, 37 Leute sind immer noch mit am Start. Hätte ich nicht gedacht nach so einer langen Zeit. Also bleibt weiterhin fleißig am Tippen. Es macht ultra viel Spaß, auch wenn ich zwischen Platz 32 und 40 rumdümple. Aber ich glaube, für viele ist es auch eine Freude, das zu sehen. Also ich kenne auch einen Kumpel, der sagt, wenn er sich schlecht fühlt, schaut er sich einfach Kick the Bahn und freut sich, dass Silke Petra auf Platz 1 und Noah Bryan auf Platz 34 steht. Einfach, ich glaube, das ist wirklich für manche Leute so ein Lebensglück. Ich möchte den Namen nicht nennen.
Ja, weißt du, Brian, was ich da sag? Props an die Leute. Props.
Ja, wirklich, wirklich.
Noah, nee. Ich weiß, vielleicht können wir noch ganz kurz in Kruder den Großen gratulieren. Er ist nämlich eingestiegen vor 2 Spieltagen und tippt jetzt fleißig mit und holt euch bei der Lelex auch gleich ein.
Aber das Witzige ist, ich habe mir letztens überlegt, wer Kruder sein soll. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie Sportschau geschaut und irgendein Zweitligaspieler, ne? Oder Erstliga, also auf jeden Fall Fußballspieler von einem Verein. Boah, ich habe mir letztens wieder gedacht, also am Wochenende viele Gedanken gemacht. Das ist es, man muss sich die Notizen machen. Man muss sich mehr Notizen machen. Ich habe dieses Mal wieder nicht so viel gemacht und schon stehe ich auf dem Schlauch.
Ja, wer scheinbar auch auf dem Schlauch stand, waren die Funktionäre unserer 36 Profifußballclubs. Die haben eine Entscheidung getroffen, was die DFL-Investoren angeht, um nochmal zu später Stunde um 23.48 Uhr in ganz, ganz leichte Kost und ganz leichtes Thema aufzureißen. Der Weg ist frei für DFL, für Investoren bei der DFL. Einmal die Frage in die Runde, wer von euch kann mir denn mal ganz kurz erklären, was denn überhaupt abgestimmt wurde?
Ja, so wie ich es verstanden habe, ging es ja darum, also wenn viele Investoren hören im Fußball, denken sie ja an Katar bei PSG oder an den Scheich bei Man City. Das ist diesmal nicht so. Es ging darum, dass die DFL zusammen mit den ganzen Vertretern der alle 18 Bundesligamannschaften und Zweitbundesligamannschaften darüber entschlossen hat, dass die DFL eine Tochterunternehmen gründet und der Investor sich an den Gewinn dieses Tochterunternehmens und der TV-Einnahmen beteiligen kann. Voraussetzung dafür ist, dass der Investor die deutsche Bundesliga mit bis zu 1 Milliarde Euro, ich glaube, die Angebote sind von 850 bis 1 Milliarde Euro, unterstützt, unter anderem für die internationale Vermarktung und die Digitalisierung der Bundesliga.
Schön zusammengefasst, Hannes, genau. Ja, kurze Randnotiz, die DFL würde diese Tochtergesellschaft gründen und die Tochtergesellschaft der DFL würde sich ausschließlich um die Vermarktung der TV-Rechte kümmern und von dieser Tochtergesellschaft wiederum können Investoren 6-8% der Anteile sich aneignen, indem sie bis zu 1 Milliarde Euro in die Firma pumpen. Jetzt ist die Sache die, dass das Thema ja etwas umstritten ist. Deshalb dachte ich mir ja, ich fühle erstmal in Konstanz zuvor, wie ist denn da so die Temperatur? Was denkst du denn, mein lieber Noah?
Ja, also ich halte die Entscheidung, glaube ich, eher für kritisch, muss ich sagen, weil ich glaube, es hilft nur einigen wenigen ganz oben, den reichen, mächtigen Vereinen, und es hilft eigentlich nicht, vor allem nicht den Zweitligavereinen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Tatsächlich denke ich mir manchmal, der einzige so positive Aspekt, den ich mir manchmal denke, ist, dass wenn dann so eine Streaming-Plattform aufgebaut wird, vielleicht ein paar Streaming-Dienste bankrott gehen, was ich denen natürlich wünschen würde. Das wäre wirklich so der einzig positive Aspekt.
Vor allem gibt es ja mit DAZN gerade schon einen Streaming-Dienst, der echt am finanziellen Abgrund eh schon steht.
Ja.
Da könnte das schon sehr wahrscheinlich sein.
Das gönne ich denen, das ist mir egal.
Ja, wirklich. Also Downfall von DAZN, ich bin dabei.
Hannes, du hast dich auch eingelesen, Thema DFL-Investoren. Was ist denn deine Einschätzung zu der ganzen Geschichte?
Dadurch, dass wir darüber sprechen, habe ich mich ein wenig eingelesen. Zuerst nur, mich wundert es, dass du gar nicht erwähnt hast, dass dein Verein einer der drei Bundesliga-Vereine waren, die dagegen gestimmt haben, offen. Köln, Freiburg und Union Berlin haben gesagt, das wollen sie auf jeden Fall nicht. Aus der zweiten Bundesliga haben ja Pauli, Braunschweig, Düsseldorf, Magdeburg, Nürnberg, die Hertha aus Berlin und Kaiserslautern dagegen gestimmt. Was ich denke, dadurch, dass es ein anderes System ist von Investoren, würde ich sagen, müssen wir dem Ganzen erstmal ein bisschen Zeit geben, bevor wir darüber judgen. Die DFL verspricht, dass der Investor, wer es auch immer ist, es geht ja gerade ein bisschen rum, ob das so Private Equity Firmen sein werden wie Blackstone und CVC, die schon anderswo ihre Mittel investiert haben. Die haben erstens gar keinen Zugriff auf Spielmodi, Spielzeit und Terminplan. Das heißt, die Spiele werden weiterhin zu 100% in Deutschland ausgeführt. Es wird diese Salamispiele nicht geben. Das heißt, die Spiele werden zur normalen Bundesliga-Zeit 15:30, 18:30 ausgeführt. Deswegen denke ich, könnten wir es uns erstmal anschauen. Natürlich nur, was du gesagt hast. Es werden die größeren Clubs davon profitieren. Das ist normal. Aber das Geld, was gewonnen wird von diesen Investoren, darf zum Beispiel nicht für Transfers ausgegeben werden. Ich weiß nicht, ob du dich da gelesen hast. Das ist ja alles, soll ja eigentlich zur Vermarktung der Bundesliga was bringen.
Ja, aber mein lieber Hannes, wenn ich das eine Geld, das ich normalerweise für die Transfers ausgeben, also das ich normalerweise für die Vermarktung ausgeben muss, nicht mehr ausgeben muss, dann kann ich das ja eher bei den Transfers ausgeben. Weißt du, wie ich meine?
Ja klar, aber es hindert dich ja jetzt nicht, das zu tun, oder doch?
Weil du gerade meintest, dass es nicht für Transfers ausgegeben werden darf.
Ja, aber das Geld, was durch die Investoren reinkommt, das wird nicht für das geht ja nicht direkt an die Clubs, diese 1 Milliarde Euro.
Doch, es gibt einen bestimmten Anteil, der direkt an Clubs geht.
Genau, aber so wie ich das verstanden habe, für die Vermarktung der Marke, der Clubs, nicht für die, oder?
Genau, richtig. Ja. Aber wenn ich jetzt x Millionen habe und jetzt kriege ich x plus 10 Millionen dazu, dann gebe ich diese 10 Millionen für die Vermarktung aus und x bleibt komplett für meine Transfers. Normalerweise hätte ich x minus 10. Mhm. Verstehst du? Ja. Das heißt, also im Prinzip, die großen Clubs profitieren schon eher davon, weil sie ja eher dafür Geld ausgeben können, weil sie ja auch weniger in die Vermarktung investieren müssen. Ich weiß nicht, Bayern ist gerade ein bisschen besser vermarktet als das Erzgebirge Aue. Blödes Beispiel. So. Deshalb, nee, aber ich finde es ganz spannend, dass du das Thema angesprochen hast, das große Versprechen, dass die Investoren nichts an den Spielzeiten rütteln werden, kein Playoff-System einführen werden, dass es nichts im Ausland stattfindet. Das ist ein reines Lippenbekenntnis des DFL. Das steht nirgendwo niedergeschrieben. Und deshalb sage ich, wer Geld investiert, wenn ein Investor 1 Milliarde Euro Geld zur Verfügung stellen wird, der wird Einflussnahme verlangen. Also er wird in irgendeiner Form eine Gegenleistung erwarten und sie werden sich zu 100% einmischen. Und das wird mit Sicherheit passieren. In welcher Form, wir werden es sehen. Es wird nicht in der ersten Saison passieren, es wird vielleicht auch nicht in der zweiten Saison passieren, aber es wird in der dritten, vierten Saison passieren, dass Einflussnahme der Investoren da sein wird. Sie wollen sich auch an die Tische dazu setzen, die wollen sich dann einen Platz dazu verdienen. Und das ist auch ein bisschen naiv von der DFL, zu behaupten, dass das nicht der Fall sein wird. Deshalb ist es auch ein bisschen einfach den Fans ins Gesicht gelogen.
Ja, also ich finde das Wort Fan, schön, dass du es erwähnst. Es war ja schon relativ klar, dass vor allem gerade auch die Fans der großen Vereine Bayern Dortmund sich ja explizit, oder die Fans, also zumindest die Ultragruppierung in der Kurve, sage ich jetzt mal, offen explizit gegen diesen Deal ausgesprochen haben. Dortmund ja relativ viel mit sehr vielen Bannern am Samstagabend. Und diese Weisung aber nicht eingehalten wurde. Man kann jetzt darüber streiten, ob Ultragruppierungen alle den Verein repräsentieren, aber dennoch ist es schon eine Entscheidung, die nicht oder mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mit dem Einverständnis der Mitglieder bzw. der Unterstützer der Vereins getroffen wurde. Es gibt ja auch die Kicker-Umfrage, wo eigentlich nur mit Leipzig, wo nur Leipzig-Unterstützer die einzigen sind, wo mehrheitlich für einen Investoren-Deal gestimmt haben. Kicker-Umfrage vor 1-2 Jahren. Und somit ist es natürlich auch die Frage, inwieweit natürlich diese Entscheidung eigentlich auch überhaupt mit dem Einverständnis der Fußballfans aus Deutschland getroffen wurde.
Ja, es wurde, also du hast schon richtig gesagt, natürlich sind Ultras und die in den Kurven stehen, die diese Banner machen, sind nicht repräsentativ. Es kann auch nicht als repräsentativ gesehen werden, wenn ich jetzt gerade mir anschaue, dass irgendwelche Schalke-Idioten in Rostock, Gott sei Dank war ich nicht bei dem Spiel, weil ich krank war am Wochenende, die Barrieren, die Glasscheiben ausgetreten haben und dann in Richtung der Rostock-Fans mal kurz übergeschwappt sind. Also natürlich sind das nicht repräsentative Fans. Allerdings haben sie schon eine sehr starke Stimme und sie haben viel Macht im Verein und im Fußball. und weil sie ja auch viel Einfluss haben. Deshalb hat sich auch die, was ich dann schon entscheidend finde, ist, dass sich diese vereinsübergreifende Fangemeinschaft, wie heißt sie denn nochmal? Unsere Kurve? Heißt das unsere Kurve?
Keine Ahnung.
Ach, ja, auf jeden Fall, diese vereinsübergreifende Fangemeinschaft hat sich auf jeden Fall dagegen ausgesprochen und verurteilt auch die Entscheidung jetzt. Ich finde das alles schwierig, vor allem, was ich halt auch irgendwie so random finde, ist, dass man immer sagt, was man immer noch argumentiert, ja, wir müssen international mithalten können, wir müssen international mithalten können. Wie oft haben wir in unseren Podcast-Folgen schon darüber gesprochen? Sind wir überhaupt noch eine Farmers League? Ist die Premier League überhaupt noch so gut? Wie stehen wir international überhaupt da? Und ich liebe dann die derzeitige Tabelle von Borussia Dortmund in der Champions League. Du hast zwei Vereine, die mit Geld überschüttet werden und die stehen aber eindeutig hinter Dortmund. Das ist einmal PSG und Newcastle. Das sind Beispiele, funktioniert auch nicht. Also brauchen wir das denn wirklich unbedingt, dieses Geld, um international mithalten zu können?
Also, ich finde halt persönlich ein Aspekt, der nicht unbedingt mit Geld gelöst werden kann, das sieht man ja auch gerade wieder, aber ist schon, dass die Bundesliga halt in den letzten Jahren schon echt extrem einseitig war, was die Bayern anging. Und ich weiß es nicht, ob jetzt dieser Deal dazu helfen wird, aber grundsätzlich muss es sich ja schon irgendwie irgendwo die Machtverhältnisse ändern. Und das geht halt auch zu Teilen auch nur mit Geld leider. Wenn wir, das ist jetzt zum Beispiel mein Ansinnen als jemand, der die Bundesliga gerne schaut, eine spannendere, eine etwas abwechslungsreichere Liga haben wollen. Ich sage nicht, dass es jetzt dieser Investorendeal der Lösung ist, aber dass sich was ändern muss, ich glaube, das steht außer Frage. Die Frage ist halt nur, wie. Du hast absolut recht, Geld oder das Gießkannenprinzip funktioniert nicht wirklich. Das nur in Teilen auf jeden Fall.
Aber das ist ja spannend, weil die DFL argumentiert ja nicht so wie du jetzt. Also diesen Aspekt der Attraktivität der Liga oder dieses Machtwechsels, dass immer nicht nur Bayern jedes Jahr dominiert, diesen Aspekt, den liefert ja die DFL gar nicht in Anbetracht, also wenn man im Zusammenhang zu dieser Entscheidung. Es geht ja nicht wirklich nur darum, dass man die Liga besser vermarkten will, international besser mithalten, weil es geht ja gar nicht darum, mit diesem Geld eine Chancengleichheit zu generieren in der Bundesliga. Und das hast du ja auch schon vollkommen richtig gesagt, wird's ja auch nicht. Deshalb, ich verstehe nicht, was man damit erreichen will. Also ich verstehe es ohne Witz nicht. Und ich glaube, die DFL weiß es selber auch noch nicht. Also es ist gefühlt wie die Bundesregierung, die 100 Milliarden kriegt für unsere Bundeswehr und auch nicht weiß, was man damit anfangen soll. So fühlt sich das hier gerade jetzt auch an. Die wollen auch eine Milliarde haben, aber keiner weiß so genau, was damit überhaupt passieren soll.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, weil sie mit den, unter Anführungsstrichen, Big Player mitspielen wollen. Einfach so, hey, in England ist es so, in Spanien ist es so, das sind die zwei Ligen auf der Welt, die den meisten Umsatz generieren, bla bla, da müssen wir jetzt mithalten. Also ich verstehe eure Argumente und natürlich, ganz kurz, lügen wir uns nicht an, wenn die Investoren im Spiel sind und es um TV-Gelder geht und die Vermarktung, natürlich gewinnen die großen Vereine, die eh andere Sorgen haben als kleinere Vereine. Ich würde es so interessant finden, wie sich denn letztendlich das ausspielt. Also ich würde sagen, wir müssen uns anschauen, schauen wir mal, was passiert, was wird. Aber dass das jetzt zu eine Chancengleichheit führen wird in der Bundesliga, glaube ich nicht. Und noch ein ganz kurzes Ding zu dieser Vermarktung und zu dieser international bekannt werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ein Spieler irgendwo spielt in einem Verein, dass das für die meiste Aufmerksamkeit sorgt. Sei es in Peru, in Ecuador oder aus dem asiatischen Raum, was ich hier mitbekommen habe. Wenn ein Spieler bei einem deutschen Verein spielt, Junge, in Peru gab es eine Zeit, da sind alle mit einem SGE-Trikot rumgelaufen, weil Carlos Zambrano bei denen gespielt hat. Niemand wusste, wo Frankfurt liegt, was Frankfurt ist, aber alle haben sich das angeschaut. Und ich glaube, das ist ein Konzept, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber dass es zu Chancengleichheit führen wird, jetzt ist ein Investor-Deal auf gar keinen Fall.
Ja, vor allem muss jetzt ein Verein wie FC Augsburg oder SC Freiburg international vermarktet werden.
Nein, natürlich nicht, überhaupt nicht. Und was bringt es denn, wenn du jetzt da irgendwie so die komische, wie ist die Premier League, diese Premier League Series da jetzt ausspielen in den USA? So ein Quatsch, was bringt es denn, wenn dann nachher Mainz, Augsburg, Freiburg und meinetwegen noch Darmstadt, Connecticut spielen und da dann ein Turnier ausspielen, den goldenen Audi-Pokal oder was? Also wen interessiert das denn?
Für die goldene Kettensäge dann mit Jens Lehmann als Partner.
Wie gesagt, wir sprechen ja ab und zu über die Fans. Bei so Sachen kannst du ja auch mal die internationalen Fans in Betracht ziehen. Natürlich regelt es das nicht aus. Also keine Ahnung, wenn du aus irgendeinem Grund in, was du gesagt hast, Connecticut Mainz-Fan wirst und du spielst mal in der Connecticut Hartford Arena um den goldenen Audi-Pokal, dann wirst du auch freuen.
Digga, Frank Schmidt in Washington, herzlich willkommen. eigentlich, also ich muss auch sagen, auf der anderen Seite, wenn man sich so bedenkt, wäre es auch geil, wenn halt so random Vereine dann irgendwie so Auslandsreisen machen und halt so die DFL so merkt, so was, kein Mensch will Heidenheim-Fan sein. Zu Recht will kein Mensch Heidenheim-Fan sein, weil dieser Verein halt lokal verwurzelt ist, genauso wie Freiburg.
Aber und ganz ehrlich, ich will doch die Fans dann nachher auch nicht bei mir im Stadion haben. Wenn ich dann nachher auf Schalke bin, will ich auch nicht, dass da dann nachher 10.000 Amis auf einmal sitzen und den echten Fans die Tickets wegkaufen. Aber ist doch scheiße.
Ja, hallo. Du weißt nicht, wo sich ein echter Fan entpumpen kann.
Also vielleicht wird es auch da auch eine kleine Kriegserklärung geben, weil man das Schwäbische vom Frank Schmidt und das Alemannische vom Christian Streich nicht versteht. Und das heißt.
Oh je. Nee. Liebe Leute, ich sage euch, wenn das passiert, wenn nachher aufgezählte Mannschaften für irgendeine Bundesliga-Series in die USA fliegen, dann werde ich einfach irgendwie, dann suche ich mir irgendwie einen Regionalliga-Nordostverein hier in Berliner Umland und gebe mir dann so eine Scheiße bei Berliner AK oder sowas. Das gibt mir mehr.
Okay, nee, alles gut.
Nee. Also ich würde zum Abschluss ganz kurz noch sagen, also ich bin ähnlich, ich sag tatsächlich, Johannes, muss ein bisschen abwarten, was ist da passiert. Vielleicht noch zum Abschluss was ganz Interessantes. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, Martin Kind hat ja entgegen der Weisung für den Investorendeal gestimmt, obwohl ja der e.V., also Hannover e.V., ja eigentlich gesagt hat, er soll dagegen stimmen und damit entscheidende Stimme geliefert hat.
Ja.
Mal schauen, wie das weitergeht. Also so ganz sicher ist das auch noch nicht.
Du meinst, vielleicht wird das nochmal angefochten?
Ja, also die anderen Vereins, weil es ja die 50+1-Regel auch bei Hannover noch gilt, könnten, glaube ich, die Entscheidung anfechten. Und ich finde es auch, also an Dreistigkeit natürlich nicht zu überbieten, ne, das ja, Verhalten.
Also genau.
Arschloch-Move, also man muss es einfach als Arschloch-Move bezeichnen, ne? Das ist ein widerlicher Typ, wenn man sowas macht. Aber ja, also das wird interessant, mal schauen, wie es weitergeht.
Ja, eben. Also ich finde, das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, den du gerade genannt hast, dieses Verhalten von Martin Kind. Ich finde, das zeigt exemplarisch, wie gewisse Funktionäre im deutschen Fußball einfach mit Gewalt versuchen, ihre Partikularinteressen durchzuboxen entgegen der breiten Mehrheit und der breiten Fußballinteressenten. Ich finde, das ist ja eigentlich das größere Problem, über das wir gerade reden. Das ist eigentlich gänzlich undemokratisch. Ich habe es halt vorher schon mal geschrieben, wir sind alle drei ausgezeichnete Politikwissenschaftler. Wäre ein spannendes Hausarbeitsthema, sich mal anzuschauen, wie eigentlich Sportorganisationen vor demokratietheoretischen Aspekten organisiert sind.
Mashallah.
Ja.
Mashallah.
Mashallah, du sagst es. 0:05 Uhr, ich habe echt die Faxen dicke. Brian, fahr noch einmal deinen Bumper ab und dann hauen wir hier noch die Spieler der Woche raus und dann ist Feierabend. Zehnle, sie fangen an.
Yo, ich fange an und du hast gerade die Berliner AK erwähnt und deswegen ist mir der Spieler, den ich mitbringen wollte, nochmal direkt eingefallen. Auch ein kleiner Sieger des DFB-Pokalspiels unter der Woche. Mein Spieler der Woche ist ein Influencer, TikTok-Star und jetzt auch offiziell Profi-Fußballspieler Nader El-Jendawi oder Nader Jendawi. Ich verfolge ihn auf TikTok seit ungefähr 1,5 Jahre, deswegen freut es mich sehr, dass er jetzt auch sein Profi-Debüt gegeben hat und die Eier hatte, wie Dardai-Coach es gesagt hat, den Elfmeter einfach humorlos reinzudämmern. Mein Spieler der Woche ist Nader Jendawi.
Hani, kannst du mich Boomer nur schnell ganz kurz mal abholen? Ich hab's mitbekommen, diese ganze Geschichte, und ich habe ihn dann googelt. Ich habe aber nicht verstanden, warum hat er so viele Follower? Also was kann der?
Seine Erfolgsstory ist einfach bewegend. Also er hat bei der Berliner AK angefangen, er war ein Jahr bei Greuther Fürth. Er ist für einen spektakulären Move in die zweite Mannschaft von Berlin gekommen. Er ist einfach ein sympathischer Typ. Er ist ein nicht schlecht aussehender Typ und er weiß, wie man TikTok vermarktet. Also mit seiner Frau und mit seinem jetzt Kind machen die halt coole Videos. Er hat Collabs mit Nike. Er macht ziemlich viel für Kinder, die in Berlin mit etwas von sozialeren, unteren Schichten aufwachsen. Also er kommt ja auch aus eher humble beginnings, deswegen macht er auch viel in dem Sinne. Und deswegen hat er auch crazy viel Support. Also diese Geschichte von dem Spieler, und ich meine, er ist 27, er hat sich ins Kreuzband gerissen ein paar Mal, also der hatte schon mehrere Verletzungen, bei dem es hieß, das war's jetzt. Aber er hat sich hochgekämpft und deswegen ist es einfach eine Erfolgsstory und deswegen hat er so viel Erfolg.
Ja, der Typ ist einfach Influencer und nebenher noch Fußballer.
Ja, ja, meine Frage war ja, für was ist er Influencer? Also was ist der Content, den er produziert?
Ich kann ihm ein paar Videos schicken, aber hauptsächlich so Family-Videos, wie er mit seinem Kind durch die Wohnung läuft oder sowas oder die neuen Nike-Schuhe zeigt.
Wunderbar.
Er selber gesagt,
mit was
er
man alles Erfolg sehen kann.
Wenn du ihn googelst, steht zuerst Fußballspieler. Er ist kein Influencer, er ist Fußballspieler.
Ja, ich glaube auch vom Herz her safe, aber man muss halt so faktenmäßig betrachten. Aber auf jeden Fall geile Story, das muss man schon sagen. Und ich habe es auch, also was heißt, ich habe mich gefreut, es wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich fand es schön, weil man es ihm wirklich abgenommen hat, wie sehr er krass fand. Und ja, ich meine, in so ein Spiel reinzukommen, krass. Übrigens, mein Spieler der Woche bezieht sich auf das Spiel, Fabian Rehse.
Ja.
Auch ein wahnsinnig
stark.
Brutal. Also was der abgeliefert hat, der Typ fällt ja nicht nur auch durch krasse Leistung auf, ist ja auch neben dem Platz durchaus provokativ, was politische Meinung angeht, ist auch jemand, der, sag ich mal, nicht seinen Mund verschließt. Auch, also aus meiner Perspektive finde ich sympathisch, aber zeigt halt auch echt krass auf dem Platz, dass er es drauf hat, ist ein geiler Kämpfer und hat, also so ein Spiel, 2 Tore, 1 Torvorlage, entscheidende Elfmeter, richtiges Biest auf jeden Fall.
Ex-Schalke hätte ich auf jeden Fall gern eigentlich in meinen Reihen jetzt mal wieder gesehen. Ich übernehme diese Woche Brian's Job. Ich habe einen Kultspieler mitgebracht. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, ich war letzte Woche krank. Was macht man, wenn man krank ist? Man schaut unnötig viel irgendwelche Serien oder Filme an. Ich bin irgendwann bei Generation Wembley gelandet auf Amazon Prime über diese komische Bayern-Generation, die das Wembley-Finale gewonnen hat, wo man zum 100. Mal sich anhören muss, wie Bastian Schweinsteiger den Elfmeter-Dohorn verschossen hat und die Geschichten. Unglaublich sympathischer Typ, Ivica Olic. Unglaublich sympathisch, wirklich. Der hat in diesen Interviews, der musste immer lachen und grinsen und hat mit einer Freude von der Zeit erzählt. Ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm, wie gut der eigentlich war. Also richtig krass und wie viele Stürmer eigentlich Bayern in der Zeit hatte. Also Mandzukic, Gomez, Olic, das ist abartig. Deshalb mein Kultspieler und Spieler der Woche, Ivica Olic. Jungs, das war's. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Wir sind jetzt auch schon in den Mittwoch hineingeslidet. Peu à peu. Brian, schneidest du heute noch? Nee, oder? Machst du morgen?
Ja, mal schauen. Ja,
machst du morgen.
Was kommt, wie es kommt, ne, sag ich
aber
immer.
Macht dir keinen Stress. Eben, mach das morgen. Hannes schreibt noch einen kleinen Text bis morgen. Wir schlafen alle eine Nacht drüber. Dann haben wir auch noch einen interessanten Folgentitel. Dann kriegt ihr am Mittwoch schön zum Bergfest, zur Mitte der Woche eine neue Folge Dreierkette VWH. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich mach's diese Woche kurz.
Ich muss morgen noch meine Hecke schneiden. Ich weiß nicht, ob ich kann.
Gut, dann wünschen wir Brian viel Spaß beim Hecke schneiden.
Mit meiner Kettensäge.
Brian möchte
ich habe meine neue Grau ganz gefunden.
Komm, Brian, schreib doch mal eine Kolumne über Jens Lehmann.
Es wäre mir eine Freude tatsächlich, ja.
Dann mach
der gefallene Held von 2006, Jens L.
Jens L, stark. Jetzt machen wir es aber wirklich kurz. Jetzt reicht's mit dem Rumgebabbel. Hannes ist auch müde und will ins Bett gehen. Hannes, liebe Grüße an deine
Mama. Können wir nicht noch kurz über Jens Lehmann reden? Nein, Junge, ich muss morgen arbeiten. Das ist genug.
Ich versuche jetzt den dritten Anlauf, die ganze Geschichte hier abzumoderieren. Ich will wirklich ins Bett gehen. Kinder, Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Tschüss, ciao.